Ingo Bechmann kommt aus Coburg, heute in Leipzig, einer der prägenden Köpfe der Universitätsmedizin, trägt viel Verantwortung. Professor Dr. Ingo Bechmann, unter anderem Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig, einer, der sich mit dem menschlichen Körper beschäftigt, mit Ausbildung, mit Wissenschaft und am Ende eben auch mit der Frage, wie wollen wir eigentlich Medizin machen? Wir sprechen heute mal über seinen Weg aus Coburg nach Leipzig, über den Präpariersaal, über die Ausbildung junger Medizinerinnen, Mediziner, über Ethik, Zukunftsfragen und natürlich auch die ein oder andere kuriose Geschichte, die der Uni-Alltag vielleicht manchmal so schreibt. Herr Professor Bechmann, lieber Ingo, wir sind ja per Du, das kann man auch an der Stelle sagen. Du bist ein Coburger. Wie viel Coburger steckt denn in dir drin, wenn du auch unterwegs bist in Leipzig?
Das wird mir zum Glück nie los. Also als Franke hat man vielleicht eine gewisse Abneigung gegen großes Kino, schnelle Autos, hübsche Klamotten und so ein Zeug. Also das trage ich schon weiter in mir und habe eine tiefe Abneigung dagegen.
Du bist Pendler. Also du arbeitest in Leipzig, aber hast nach wie vor dein Zuhause hier in Coburg. Wir sitzen ja auch hier bei dir daheim, sehr idyllisch, mitten im Grünen. Wie wichtig ist es dir, wieder heimzukommen?
Also ich habe zwei Zuhauses. Ich fühle mich in unserem Haus in Markleberg, südlich von Leipzig, pudelwohl, die Claudia auch, meine Frau. Und hier fühle ich mich natürlich anders zu Hause als dort. Ich bin jetzt das 17. Jahr in Leipzig. Ich liebe diese Stadt, ich liebe die Leute, meine Arbeit. Aber natürlich ist es hier, mit dem Fahrrad durch die langen Berge zu fahren oder einfach am Ketschenbach zu sitzen. Ich komme ja da vom TV Ketschendorf, da bin ich sozusagen sozialisiert. Das ist nochmal ein anderes Zuhause. Aber wohl fühle ich mich an beiden Orten wie ein Fisch im Wasser.
Ingo, kommen wir mal zur Kindheit. Was war es für eine Kindheit? Eher viel Neugier, viel Bücher lesen, viel draußen sein oder irgendwie ganz anders?
Viel draußen sein. Ich bin am Ketschendorfer Hang groß geworden. In der Wohnung neben mir ist der Norbert Kastner groß geworden. Der Gerald, der kleine Bruder von Norbert, hat mit mir Handball gespielt. Das war eigentlich das Prägendste der TVK. Da waren wir ständig und die Wochenenden in der Halle und Tischtennis spielen und geturnt habe ich am Anfang. Das hat mir aber eigentlich gar nicht so viel Spaß gemacht, aber irgendein Idiot hat meinem Vater erzählt, ich hätte Talent. Aber mit dem Handball, da konnte ich dann wirklich viel anfangen und habe noch viele Freunde aus dieser Zeit. Wir sehen uns dann bei den Heimspielen des HSC.
Da bist du öfters zu sehen?
Ja, so oft es irgendwie geht.
Das Thema Sport, ansonsten begleitet dich das noch irgendwie dich im normalen Leben?
Es sollte mich viel mehr begleiten, aber meistens, wenn ich abends nach Hause komme, ich habe eine kleine Muckibude im Garten, da gebe ich es mir manchmal noch. Ich fahre mit dem Fahrrad auf die Arbeit, es sind ein bisschen mehr als 10 Kilometer, also 20 am Tag, die ich da fahre. Aber ansonsten muss ich schon aufpassen, dass ich nicht dick werde oder noch dicker werde.
Gibt es denn so einen typischen coburgerischen Satz oder eine coburgerische Eigenschaft, die du heute noch gerne oder eine Haltung, die dich so ein bisschen geprägt hat?
Könnte alles viel schlimmer sein. Das sage ich oft. Ja.
Das ist auf jeden Fall auch ein schöner Satz. Wenn man Menschen aus der Heimat fragt, was hätte denn der junge Ingo Bechmann mal werden sollen? War da Dekan in Leipzig schon mit dabei?
Chirurgie war schon dabei, Anatomie war schon dabei. Also ich habe die Was-ist-was-Bücher über den Körper und den Menschen auswendig gekonnt. Mein Bruder musste sich meine Vorträge darüber anhören. Und wie gesagt, Messer und also Skalpell und Pinzette hatten es mir auch schon von klein auf angetan. Ich hatte dann eine andere Phase. Ich habe als Statist am Theater gearbeitet, so ab 15, 16. Und konnte mir dann auch einen Theaterberuf vorstellen. Aber irgendwann war ich dann doch zum Glück schlau genug zu sagen, dass da mein beruflicher Weg in den Händen von anderen liegt, das wollte ich nicht. Und nach meinem Zivildienst am damals Landkrankenhaus Coburg war mir klar, dass ich aus der Nummer nicht mehr rauskomme, dass ich Medizin studieren muss. Da habe ich halt dann gemacht.
Dr. Ingo Bechmann, heute bei uns in der Menschensendung zu Gast. Mich interessiert natürlich auch dieser eine Punkt. Wann biegt dein Leben und wie oft wohin ab? Wann war denn bei dir klar, also gab es so einen Schlüsselmoment, an dem du gemerkt hast, Mensch, Medizin, das ist so meins. Gibt es da so ein Ereignis oder irgendwas besonders Prägendes?
Also wie gesagt, ich habe als kleines Kind schon die Anatomie des Körpers faszinierend gefunden und die Möglichkeit, chirurgisch zu arbeiten. Wo das herkommt, kann ich nicht sagen. In meiner Familie gab es nur eine Ärztin, das war meine Patentante. Die hatte eine allgemeinärztliche Praxis am Ketschentor. Aber sonst waren die anderen Juristen und Altphilologen und Ingenieure und irgendwie sowas. Aber in meinem Zivildienst hatte ich es mit Sterbenden zu tun. Und da war mir klar, dass ich sowas wie Alzheimer-Forschung machen möchte. Und die Faszination für diese Erkrankung ist geblieben. Also das mache ich seit meiner Doktorarbeit, seit 34 Jahren.
Was war das Erste, was dich gereizt hat an der Medizin? War es das Helfen, das Verstehen oder die Wissenschaft?
Also natürlich die Möglichkeit zu helfen und einen menschlichen Körper so gut zu beschreiben, dass man eben helfen kann. Und da bist du natürlich sofort bei der Wissenschaft. Also es war mir schon vom ersten Semester an klar, dass ich an der Universitätsklinik arbeiten möchte und dass ich bei diesem Betrieb dabei sein möchte, der den Fortschritt bringt. Denn natürlich habe ich als Zivildienstleistender ganz häufig gesehen, das war so eine internistische Sterbestation faktisch damals. Hieß noch nicht Geriatrie, die hat ja dann erst der Johannes Kraft aufgebaut. Den habe ich damals übrigens schon kennengelernt und seitdem sind wir in gutem Kontakt. Da gab es eben jede Menge Situationen, in denen die Ärztinnen und Ärzte uns gesagt haben, da können wir jetzt nichts mehr machen. Und damit zu leben, da bin ich nicht für gebaut. Also Wissenschaft, klar.
Und du hast gesagt Alzheimer. Alzheimer ist natürlich ein Feld, wo viele Menschen betrifft. Also der Betroffene selber, natürlich aber auch viele Menschen drumherum. Also die nahestehenden Leute, das ist oftmals wirklich ein schweres Thema und auch ja oftmals Leute auch echt ein bisschen aus der Bahn wirft, gerade auch Betroffene. Du bist und forschst weiter. Kannst du Hoffnung geben?
Naja, also es gibt jetzt schon klare Einsichten, was die Krankheit beschleunigt. Und die gute Nachricht ist ja, dass auch Leute, die die hässlichsten, also gefährlichsten Gene haben, die zu dieser Erkrankung führen, häufig auch nicht krank werden. Also das nennt man Penetranz. Wie häufig führt ein Gen wirklich zu einer Erkrankung? Und da liegen wir bei den schlechtesten Genen vielleicht zwischen 60% und 70%. Das heißt, 30% bekommen es gar nicht. Und da haben wir in den letzten Jahren schon gelernt, was da entscheidende Faktoren sind. Da braucht es gar kein Medikament. Es gibt so eine Empfehlung von 10 Maßnahmen, die beziehen sich auf Ernährung, Sport, Hörgeräte tragen, wenn man nicht mehr gut hört, dass man im Kontext der Gesellschaft bleibt, Kreuzworträtsel machen, solche Dinge, mediterrane Diät ist ein großer Faktor. Also Fisch, Olivenöl, Tomaten, solche Sachen, also das wissen wir alle. Denn wenn du die Krankheit, den Ausbruch der Erkrankung sagen wir mal, 5 Jahre verzögerst, würden die meisten ja friedlich im Bett einschlafen und nicht noch ein paar Jahre mit Demenz verbringen. Was wir eben Hässliches unter dem Mikroskop sehen, ist, dass die Erkrankung irgendwo zwischen 40 und 50 schon beginnt, im Gehirn sichtbar, aber eben von außen, also klinisch, in Form von Symptomen noch unsichtbar bleibt.
Ich frage mal nach, auch im Sinne von vielen, die vielleicht mit Leuten zu tun haben, was sind so Symptome, die allerersten, wo man draufstoßen könnte und sagen, vorsichtig?
Naja, das ist zunächst mal natürlich eine Wortfindungsstörung und ne, die Person fährt in die Stadt und weiß in der Stadt gar nicht mehr, was sie will, was sie eigentlich wollte. Da muss man aber auch immer auch entspannend sagen, das ist mir auch schon passiert. Oder ich gehe in den Keller und dann weiß ich gar nicht mehr, warum ich in den Keller gegangen, wollte ich Bier holen oder Milch oder irgendwas. Also man darf da, glaube ich, nicht hypernervös werden. Aber wenn sich's häuft, dann kann man sich ja die Diagnose stellen lassen, wenn man unbedingt möchte. Ich würde es nicht tun.
Ganz direkt, ganz persönlich. Menschen aus der Region bei Radio 1.
Professor Dr. Ingo Pechmann, in Leipzig öffentlich als Dekan der Medizinischen Fakultät geführt. Zuvor war er dort unter anderem Forschungsdekan und auch später Prodekan für Struktur. So habe ich es zumindest gelesen im Internet, was alles zu finden ist. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn man von außen auf so ein Amt schaut, denkt man schnell Sitzungen, Papiere, Verantwortung ohne Ende. Was macht ein Dekan eigentlich den ganzen Tag?
Also die Bedingung für mich, das Dekansamt zu übernehmen, war zunächst mal, dass ich meinen anderen Job weiterhin machen kann. Das heißt, ich unterrichte weiterhin Anatomie. Das ist wirklich für mich der Jungbrunnen. Und ich betreibe mein Labor mit meinen Doktorandinnen und Doktoranden und bin dann eben nebenbei noch Dekan. Im Gesetz steht, dass der Dekan die Fakultätsratssitzungen vorbereitet. Das heißt, was wir faktisch tun im Dekanat ist, zu schauen, wann wer ausscheidet, wen wir wie ersetzen, wie wir uns verbessern können, in welchem Feld Bedarf nach neuen Professuren ist. Und die meiste Zeit in diesem Jahr mit Abstand habe ich damit verbracht, mit Politikern zu reden. Denn in Sachsen ist die finanzielle Situation äußerst angespannt. Und da muss ich eben Vertretern aller Parteien erklären, warum es keine gute Idee ist, an der Medizin zu sparen. Da waren wir ziemlich erfolgreich.
Was für Summen werden da bewegt?
Also unser Etat in diesem Jahr beträgt 103 Millionen Euro vom Land Und dann kommen dazu noch etwa 60 bis 70 Millionen Euro Drittmittel, die wir also von Geldgebern einwerben, die Forschung unterstützen, vor allem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom Bundesministerium für Wissenschaft. Und wir haben alles in allem in der Fakultät 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also es ist schon ein großer Laden. Das Universitätsklinikum hat 6000 Mitarbeiter und natürlich müssen wir auch eng abgestimmt mit dem Universitätsklinikum agieren. Das heißt, wir haben regelmäßig Vorstandssitzungen. Denn die haben natürlich auch Bedarfe in der Krankenversorgung, wo sie sagen, können wir da nicht einen Professor oder eine Professorin berufen, da gibt es ein neues Feld in der Tumorchirurgie oder so. Und dann setzen wir uns zusammen und müssen dann halt auch klären, wer was zahlt bei dieser Veranstaltung. Aber das läuft gut.
Jetzt hat der Tag nur 24 Stunden. Das klingt alles sehr aufwendig und nach sehr viel. Wie viel Stunden, Tage, also wie viel hat so ein Tag Stunden bei dir im normalen Leben? Und wie ist es aufgeteilt? Würde mich auch mal interessieren. Also administrative Arbeit und wirklich Forschungsarbeit zum Beispiel.
Also ich habe den Vorteil, das war in der Schule ein Nachteil für mich, aber jetzt macht es mir das Leben extrem leicht, dass ich sehr, sehr schnell mit allem bin und am liebsten drei Sachen gleichzeitig mache. Also von 8 bis 1 in der Schule sitzen und dazuhören, das war die pure Hölle für mich. Aber jetzt habe ich meinen Rechner auf und da sind 2, 3 Sachen, die da gleichzeitig vor mir stehen. Und dann mache ich 3 Minuten hier und 5 Minuten dort und bin ziemlich schnell.
Und es funktioniert?
Ich bin jedenfalls ohne Gegenstimme in eine 2. Amtszeit gewählt worden. Also scheinen die jetzt nicht ganz entsetzt von meinem Agieren zu sein. Ich kann gut mit Politikern und schätze die sehr, denn deren Arbeitstag ist noch viel, viel härter als meiner. Und das sind ja auch Leute, die was bewegen wollen. Also ich habe da jetzt keinen Zyniker erlebt, egal aus welcher Partei, der irgendwas kaputt machen möchte. Und die müssen, und das musst du als Dekan halt auch lernen, leider eben dann doch bei 9 von 10 Anfragen Nein sagen, weil einfach kein Geld da ist.
Wir haben im Vorfeld schon mal drüber gesprochen und wir beide haben uns auch schon mal drüber unterhalten. Der Umgang mit AfD-Politikern, da hast du natürlich in Sachsen auch mit zu tun. Klar, die sind nah und sind auch stark in Sachsen. Wie siehst du die Diskussion um den Umgang mit AfD-Politikern und wie gehst du selber auch damit um als Dekan?
Ich habe als Leiter einer öffentlichen Einrichtung mit jedem Abgeordneten zu reden. Das hat auch unsere Rektorin nochmal, die ist Juristin, ganz klar gesagt, dass jetzt also für uns eine Brandmauer gar nicht gelten darf. Und ich rede auch mit jedem Abgeordneten, der mit mir reden will. Und glaube auch nicht, dass man der AfD gerecht wird, wenn man sich vorstellt, dass das eine Partei voller Nazis ist. Sondern da gibt's Leute, die machen sich aus bestimmten Gründen sehr große Sorgen um Deutschland und stellen sich dabei Lösungsmöglichkeiten vor, die häufig nicht meine sind. Aber wenn ich nicht mit denen rede, dann wissen die nicht, wer wir sind. Und dann können sie sich für die Medizin nicht engagieren. Insofern habe ich da kein Problem damit. Also es gibt ja auch Leute, die die Linke für verfassungsfeindlich halten. Da habe ich richtig freundschaftliche Kontakte. Die Fraktionsvorsitzende der Linke, Susi Schaper, ist jemand, den ich gerne privat treffe. Wir waren gerade in Chemnitz beim Lokalderby gegen Zwickau, beim Fußball zusammen. Und wenn wir über Politik reden, vor allem über Wirtschaftspolitik, da werden wir uns nicht einig. Dann müssen wir lachen und klammern das Thema aber deswegen nicht aus.
Abschließende Frage für den Blog noch. Bist du jemand, der gern entscheidet?
Ich bin jemand, der bei Jürgen Habermas studiert hat und deswegen Demokratie mag. Also ich gehe oft in Gremien, die ich selbst einberufen habe und sage, ich habe heute überhaupt keine Meinung. Du bist doch am nächsten dran, sag du noch mal bitte deine Einschätzung. Und hör mir das an und meistens kommen wir dann relativ schnell zu einem einstimmigen Votum. Auch wenn ich am Anfang der Sitzung noch überhaupt nicht wusste, wofür ich sein kann. Das heißt, ich moderiere eigentlich lieber den Prozess, der zu einer schlauen Entscheidung führt, als mir einzubilden, dass ich immer recht hätte.
Dr. Ingo Bechmann, heute der Gast bei uns. Und damit sind wir auch schon bei den jungen Leuten, die durch diese Fakultät mal gehen, den künftigen Ärztinnen und Ärzten. Die medizinische Fakultät bildet ja unter anderem in Humanmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Hebammenkunde aus in Leipzig. Zudem mit der Lernklinik ein etabliertes Simulations- und Trainingsumfeld auch für die Lehre. Du bist mitverantwortlich, Ingo, wie Medizinerinnen und Mediziner von morgen ausgebildet werden. Was muss denn ein junger Arzt von heute können, was früher vielleicht gar nicht so zentral war?
Also eigentlich muss er können, was man früher auch können musste und darüber hinaus noch mehr. Weil einfach die Entwicklung so rasant ist, dass man schon die Tools beherrschen muss, sich selbst fortzubilden und bei selteneren Erkrankungen auch zu schauen, wo es in Deutschland eine Expertin gibt, die man lieber konsultiert, als es selber zu versuchen. Da gibt's mittlerweile KI-Software, die wirklich richtig gut funktioniert. Also du kannst dort sagen, ich habe gerade einen Patienten gesehen, der hat das und das und das. Ich glaube, das Krankheitsbild würde man am ehesten mit diesem Begriff beschreiben, wie ist denn die aktuelle Therapie? Und dann spuckt er einem die Literatur dazu aus und gibt eine Empfehlung. Und was wir bisher so validiert haben, also wenn ich die Fragen stelle, mit denen ich mich auskenne, dann ist das, was er beschreibt oder diese Software beschreibt, tadellos in kürzester Zeit. Aber natürlich muss eine junge Ärztin, junge Arzt nach wie vor die Grundlagen beherrschen, also Biochemie, Physiologie, Anatomie und Grundlagen der Psychologie. Und dann durch die einzelnen Fächer der Medizin geführt werden, um zu wissen, was es so gibt.
Wie wichtig sind denn Kommunikation und Empathie?
Das sind entscheidende Schlüssel, um erfolgreich zu sein, also im Hinblick auf die Genesung der Patientinnen und Patienten. Allerdings sind unsere Möglichkeiten, das zu unterrichten, beschränkt, weil nach meiner Wahrnehmung doch die entscheidenden Grundlagen dafür in der Kindheit gelegt werden. Also Sportverein, Blasorchester, was immer, also in Gemeinschaften groß werden, Verantwortung füreinander zu übernehmen, die Schwachen zu schützen und weiterzuentwickeln, eigene Schwächen zu sehen. Das alles, denke ich, spielt sich irgendwie zwischen Geburt und dem 12. Lebensjahr wohl entscheidend ab. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der gar nicht wahrnimmt, dass da ein kranker Mensch im Raum ist oder dass es einen Konflikt gibt, den er vielleicht ansprechen müsste, dann werden wir das an der Universität nicht lösen können, das Problem. Das ist zwar hässlich, aber so ist es.
Und wie bekommst du Menschen hin, Leute hin, nicht nur die Krankheit zu sehen, sondern also nicht nur den Befund und nicht nur das Krankheitsbild, sondern eben auch den Menschen dahinter?
Also ich glaube, das ist für mich so selbstverständlich, dass man mir das anmerkt. Aber natürlich gibt es auch schöne Beispiele, die ich immer wieder bespreche. Also Paradebeispiel ist, Patient hat Knieschmerzen. Dann kann es schon sein, dass du in Deutschland zu einem Orthopäden gehst, der guckt dann dein Knie an und sieht nicht den restlichen Menschen. Wenn du zu einer Physiotherapeutin gehst, wird sie zumindest mal die ganze Kette des Bewegungsapparates ansehen und vielleicht feststellen, dass das Problem im Sprunggelenk liegt, aber das Knie hat als erstes wehgetan. Vielleicht sind es aber auch ganz andere Bedingungen, die zu diesem Problem führen. Also, dass man ganzheitliche Gespräche führt, sollte eigentlich jedem klar sein. Allerdings mag ich nicht drüber urteilen, dass das häufig nicht geschieht, weil ich ja nicht mehr klinisch tätig bin. Also ich sehe meine Patienten in der Else oder so, wo mich eben jemand anspricht, der hier schon ein Jahr oder zwei unterwegs ist und keiner findet eine Diagnose. Aber ich muss nicht mehr auf Stationen arbeiten. Und da ist das Zeitbudget schon wirklich geschrumpft. Also das ist auf Effizienz ausgelegt, weil das System eben mit wenig Geld arbeiten muss und wie wir alle wissen, zu viel verbraucht.
Da kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher drauf auf die Medizin in Deutschland. Was muss denn an der medizinischen Ausbildung unbedingt und ohne Wenn und Aber praktisch bleiben?
Also ich muss sagen, das ist jetzt meine Meinung. Da gibt es Leute, die denken anders drüber. Aber ich denke, das, was wir im Fach Anatomie machen, also mit den eigenen Händen präparieren, nach kleinen Nerven, nach kleinen Gefäßen suchen, zu sehen, dass jeder Mensch anders ist, dass am Nachbartisch das Präparat ganz anders organisiert sein kann, das ist schon ein Teil, auf den ich nicht verzichten möchte in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern. Und dann kommt es selbstverständlich später im Studium, die Fähigkeiten mit den Händen zu untersuchen, mit dem Hämmerchen und dem Stethoskop zu untersuchen. Das wird aber weiterhin gelehrt und sogar noch viel besser und gründlicher, als wir das in unserem Studium hatten. Bei uns war schon noch viel Learning by Doing. Und jetzt ist es sehr, sehr wohl strukturiert und wird auch abgeprüft. Und die Studierenden haben wirklich die Möglichkeit, das auch an Modellen zu lernen. Also wir haben Prostatatasten am Patienten gelernt. Da hatten wir uns einmal kurz gezeigt, wie das geht. Jetzt haben wir Modelle, wo man dann auch drüber reden kann, wie man mit Patienten vorher spricht, bevor man das tut und solche Dinge. Also das Medizinstudium ist schon auch kontinuierlich menschenfreundlicher und praktischer geworden.
Hörenswertes von Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
Dr. Ingo Bechmann. Für viele Medizinstudenten ist der Präparierkurs ein Moment, den sie nie vergessen. Ich habe da auch eine sehr beeindruckende Doku gesehen im MDR. Weißt du noch, wie das bei dir war, das allererste Mal im Präpariersaal?
Ja, ich muss gestehen, ich habe mich darauf gefreut und hatte jetzt keine Berührungsängste damit. Ich habe mich gefreut, endlich mal was im Studium mit den eigenen Händen machen zu können. Fand auch das Lernen nicht so schlimm, ist mir auch nicht so schwer gefallen, weil es mich interessiert hat. Was unangenehm war, waren damals die Prüfungen. Auf die Frage, was müssen wir denn können, die Antwort immer lautete alles. Und das mache ich anders.
Aber wenn du so mitbekommst, auch du siehst die ja, wenn die das erste Mal da reinkommen zum Beispiel, was geht denn so jungen Menschen vor und wie nehmen die das wahr?
Naja, die haben vor allem mal Angst, weil mündliche Prüfungen anstehen und mündliche Prüfungen sind natürlich anfällig für Willkür und für Sympathie oder nicht sympathiegetriebene Entscheidungen, sodass wir denen eigentlich erstmal versuchen müssen klarzumachen, dass wir überhaupt nichts Böses ihnen wollen, sondern im Gegenteil, unser großes Ziel ist, dass alle da bestehen. Und das in diesem Semester gelingt es mir auch wieder. 25 von 25 werden einen Schein kriegen. Und nach 4 Wochen waren die auch entspannt und haben mir vertraut, wenn ich sage, ich frage euch in der Prüfung dieses und dieses und dieses und dieses. Und dieses frage ich euch nicht, das lernt ihr bitte nicht, dass ich mich daran dann auch in der Situation halten werde.
Sehr schön. Das wird manche einem da draußen gefallen. Solche Lehre hätte man sich früher oder woanders auch mal gewünscht. Aber dieser Teil der Ausbildung, also Präparierkurs, kommen wir da nochmal zurück. Warum ist dieser Teil der Ausbildung trotz aller Digitalisierung und aller Möglichkeiten, die es eben schon gibt, so wichtig?
Weil die digitalen Tools, die zur Verfügung stehen, zweidimensional organisiert sind in aller Regel und der menschliche, also die Anatomie sich in 3 Dimensionen bewegt. Ja, das kann ich nicht simulieren. Also da gibt es schon Regionen, die musst du gesehen haben und dann ist auch, wenn du es mal gesehen hast, alles klar in kurzer Zeit, wenn man ein bisschen talentiert ist im Dreidimensionalen. Aber natürlich ist unsere Aufgabe auch, manchen Studierenden zu sagen, ohne dass ich die deswegen weniger mag, überhaupt nicht, aber denen zu sagen, das ist nicht ihr großes Talent, versuch's bitte nicht mit was Chirurgischem, wenn du merkst, die haben im Dreidimensionalen ein Problem. Aber es gibt so viele andere Felder in der Medizin, die können immer noch tolle Ärzte und Ärzte werden.
Wie sprichst du denn mit Studierenden über Würde, Respekt gegenüber Körperspenderinnen und Spendern?
Das ist natürlich vom ersten Moment ein Thema. Es gibt vorher schon in der Vorlesung eine Beschreibung, wie das Körperspendewesen bei uns funktioniert. Die Studierenden müssen wissen, dass das Überzeugungstäter sind. So 7% der Leipziger über 70 sind bei uns Körperspender, weit über 4000 in der Kartei. Also das ist in der Stadt verbreitet. Und wir spielen das eben auch sehr, sehr öffentlich. Es gibt eine Gedenkfeier am Ende des Präparierkurses, da kommen so um die 1000 Leute. Ich lade auch immer noch Politikerinnen und Politiker ein, dass die Angehörigen sehen, wie wichtig dieses Geschenk einfach für die Medizin in Sachsen ist, für die Versorgung. Und die Körperspenderinnen und Körperspender bezahlen auch dafür. 1150 Euro, um Körperspender sein zu können, denn wir müssen ja am Ende die rechtsmedizinischen Totenscheine bezahlen und die Überführung der Leiche sowie die Bestattung. Also da kannst du schon von ausgehen, ich lerne die fast alle kennen, weil das Interview vor meinem Zimmer geführt wird. Und das sind alles Leute, die sagen, wir haben gehört, bei Ihnen passiert noch was Vernünftiges, warum soll man es dann verbrennen lassen, wie geht denn das? Dann machen wir einen Vertrag mit denen. Und das müssen die Studierenden wissen, dass es der tiefe Wunsch dieser Menschen ist, zu helfen mit der letzten Möglichkeit, die sie haben, nämlich mit ihrem Körper. Und das entspannt die Studierenden natürlich schon, zu wissen, dass da jemand vor ihnen liegt, der erstens mal sein Leben gelebt hat. Also das Durchschnittsalter zum Todeszeitpunkt unserer Körperspenderinnen und Körperspender ist die Lebenserwartung, also 84 bei der Frau, 82,5 oder so beim Mann. Das heißt, es liegen keine 16-jährigen verunglückten Mopedfahrer vor uns. Damit umzugehen ist viel, viel schwieriger, als wenn jemand sein Leben gelebt hat und am Ende noch die Entscheidung trifft, dass er sich halt nicht verbrennen lässt, sondern den Körper unseren Studierenden zur Verfügung stellt.
Wie oft hast du Momente erlebt, dass es im Präpariersaal so Momente gibt, in denen aus Studierenden, sichtlich Studierenden, plötzlich wirklich Mediziner wird?
Also das geht natürlich in kleinen Schritten, aber ich versäume eigentlich keine Zeit im Präparierkurs, auch wenn man oft das Handwerkliche sozusagen automatisiert tut. Also Beispiel, du ziehst das Fett ab, um auf die Faszie zu kommen. Da sitzt du stundenlang nebeneinander und da gibt's eigentlich nichts zu besprechen über diese Arbeit, also reden wir über andere Dinge. Und dann kommst du natürlich darauf, was macht man denn mit den Patienten und so weiter. Und da erleben wir schon, dass die Studierenden am Anfang irritiert sind, weil sie denken, wieso fragt ihr mich denn sowas, das kann ich ja gar nicht wissen. Und nachdem ich ein paar Mal gesagt habe, das könnt ihr nicht wissen, wir denken jetzt zusammen nach, haben sie es begriffen und dann, naja, dann denkt man eben zusammen laut nach. Und ich glaube, da ist der Präparierkurs insgesamt schon eine Schule. Medizinisch denken zu lernen, ist ja faktisch ein Propädeutikum. Ne? Wir machen die Bäuche auf und dann sehen wir Gallensteine und Nierenzysten und vielleicht eine Pankreatitis, obwohl auf dem Totenschein Herzversagen stand und so. Also die kriegen die ganze Palette, was halt so am häufigen und manchmal auch am seltenen mit dem menschlichen Körper passiert. Aber auf deine Frage, es ist kein einzelner Moment, sondern das passiert dann eben über die 3,5 Monate, die wir da 8 Stunden in der Woche nebeneinander sitzen.
Wahrscheinlich passieren ja da auch Momente, die man erstmal nicht vergisst. Also nicht immer nur dramatisch, sondern vielleicht auch manchmal etwas schräg oder auch mal so ein bisschen menschlich. Hast du da so eine lustige Anekdote oder so eine schöne Geschichte, die da mal passiert ist?
Also das Lustigste, was mir in den letzten Jahren passiert ist, war, ein Student, der in die erste Prüfung kam, da geht's so um die Körperoberfläche. Ich kann eh niemanden durchfallen lassen, das ist mir nicht gegeben, aber der war komplett ahnungslos. Und da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, also eigentlich müsste ich dich jetzt durchfallen lassen, aber wir tun mal so, als hätten wir uns heute nicht gesehen und verabreden uns in 3 Tagen nochmal. Und dann kam der nach 3 Tagen und war immer noch ahnungslos. Und dann habe ich das Gleiche nochmal gesagt, habe gesagt, also pass auf, das geht so nicht, du musst es einfach lernen, das ist doch nicht schwer, wo ist das Problem? Also Montag früh um 8 sehen wir uns bitte wieder und dann kannst du es. Und dann kam er Montag früh um 8 und konnte alles in Perfektion. Und dann habe ich gesagt, und was war jetzt das Problem? Und dann hat er gesagt, er war Thomaner, also im Thomaner-Chor der Thomasschule in Leipzig. Und da haben sie die Partitur immer im Bus gelernt. Und deswegen hat er sich halt früh in die Straßenbahn gesetzt und hat angefangen zu lernen. Aber jetzt hätte er begriffen, dass die Zeit nicht reicht. Er müsse daheim tatsächlich auch was machen. Und der restliche Kurs war dann spitze. Der hat sozusagen seine Lektion gelernt und ich habe was erlebt, was ich nicht vergessen werde.
Professor Dr. Ingo Bechmann, Medizin kann heute enorm viel. Er ist bei mir, er ist Dekan in Leipzig. Aber die Frage ist ja oft nicht nur, was geht, sondern was ist auch richtig. Und da sind wir bei den ethischen Fragen so ein bisschen. Wo erlebst du denn heute die drängendsten ethischen Fragen in der Medizin?
Also nach wie vor natürlich in der Gentechnik. Wir sind jetzt in der Lage, einzelne Gene zu beeinflussen. In Europa sind wir da hinterher, weil wir aus unserer Tradition da mehr Hemmungen haben. Das kann ich auch nachvollziehen, aber irgendwann werden die Therapien so gut sein, dass man sie bei uns auch einsetzen wird. Ich habe da auch überhaupt kein Problem damit. Also wenn ein Mensch mit einer, sagen wir mal, seltenen Erkrankung des Gehirns, die auf einer Mutation beruht, das gesunde Gen ins Gehirn geschleust bekommen kann und dann eben nicht mit 7 Jahren stirbt, langsam, unter langsamem Verlust motorischer Fähigkeiten etwa, da gibt es eine Gruppe von Erkrankungen, dann bin ich da natürlich dafür, dass wir dieses Problem ändern. Aber wenn wir jetzt sozusagen die Frage stellen, darf ich das denn schon in Utero tun? Darf ich die Diagnostik so weit treiben? Darf ich künstliche Befruchtung machen und da schon die Gene screenen und Gene ersetzen oder so? Da kommt in der Zukunft vieles auf uns zu.
Und viele schwierige Frage. Sind wir manchmal vielleicht alle insgesamt zu schnell darin, alles Machbare auch gut zu finden?
Boah, also in Deutschland würde ich schon auch das Gegenteil konstatieren. Manchmal sind wir ganz schön langsam da drin, Dinge nicht zu tun und dann kommen sie doch über uns. Aber die Medizinethik ist ein eigenes Thema, da gibt es eine eigene Professur für. Es ist nicht wirklich mein Thema, aber ich kann mir schon mehr Offenheit vorstellen.
Werden denn Ärztinnen und Ärzte und auch in der Ausbildung, bereitest du die auch darauf vor, mit der Unsicherheit und mit all den Fragen, die da in Zukunft auf sie zukommen, so gut umzugehen?
Ja, das ist natürlich Teil des Unterrichtes immer dann, wenn es spezifisch wird, also vor allem in der Biochemie und Molekularbiologie, werden natürlich moderne Methoden, CRISPR-Cas zum Beispiel, da gab es ja schon einen Nobelpreis für, besprochen und damit mit dieser Genschere kannst du eben tatsächlich Dinge tun, die vor Entdeckung dieses Systems undenkbar waren. Und da reden dann natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die dieses Fach unterrichten, drüber. In der Humangenetik wird es ein großer Teil sein, in der Onkologie natürlich auch. In der Neurologie, der Kinderneurologie, wo solche Krankheiten auftreten, wo man jetzt im Prinzip Möglichkeiten hat, die Menschen tatsächlich zu heilen. Aber wir können ja keine Ethik verordnen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir können nur sagen, was geht, welche Nebenwirkungen es gibt, welche Risiken damit einhergehen. Aber am Ende ist es eine politische Entscheidung, was wir tun.
Auch aus eigener Sicht ja betroffen von Krebs, von Lungenkrebs, kann ich ja sagen, ich schaue das sehr genau drauf, was sich da jetzt mittlerweile tut und was sich da getan hat. Es ist ja wirklich unfassbar, wie schnell die Medizin da in letzter Zeit Lösungen präsentiert.
Ist eigentlich schade, dass die Öffentlichkeit es gar nicht so mitbekommt, wie viele Revolutionen wir jetzt, ich bin jetzt 98, habe ich Examen gemacht, also 28 Jahre bin ich dabei. Mein erstes Drittmittelprojekt, für das ich Geld bekommen habe, handelte von dem System, das jetzt durch die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren beim Krebs angegriffen wird. Und damals dachten wir, damit müsste man eigentlich Krebs heilen können und immunologische Toleranz erzeugen können, also Autoimmunerkrankungen heilen können. Und das kam dann tatsächlich so. Also die Onkologen erzählen, dass viele ihrer Patienten jetzt gesund aus der Klinik gehen, die man vor Einführung dieses Systems alle noch beerdigt hat. Und es geht immer weiter, wirklich Monat für Monat. Wäre schön, wenn die Öffentlichkeit davon mehr mitbekommen würde, dass Wissenschaft tatsächlich nicht nur Wissenschaft, sondern eben auch Fortschritt schafft.
Und Leben rettet konkret. Also das kann man in dem Fall auch mal sagen. Noch eine Frage dazu. Also Bauchspeicheldrüsenkrebs kann jetzt geheilt werden, vielleicht demnächst. Also Also man ist an diesem Thema dran. Also man forscht auch rund um die Uhr und du kannst auch mal aus deiner Sicht sagen, also da gibt es ja noch viele, viele neue Behandlungsmöglichkeiten und vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten, die, ja, die in der Pipeline stecken.
Also es gibt zum Beispiel beim Pankreaskopfkarzinom ein Zentrum in Halle, die haben eine Überlebenszeit, die ist einzigartig. Also die haben sich wirklich darauf fokussiert, wissenschaftlich und klinisch. Und wer sowas hat, kann da hingehen. Also das ist jetzt nicht nur für Bürger Sachsen-Anhalts. Und da sind die innerhalb kürzester Zeit zu einem Team geworden, das man, glaube ich, aus der ganzen Welt sieht. Und das sind natürlich Entscheidungen, die wir auch innerhalb von der Fakultät treffen. Wir müssen jetzt nicht etwas neu beginnen, was in München schon wunderbar verläuft. Es sei denn, die Erkrankung ist so häufig, dass die Münchner es nicht mehr schaffen und so weiter. Also wo fokussieren wir darauf? Und wie erklärt man auch Patientinnen und Patienten, ab wann es vielleicht sinnvoll ist, nicht ins lokale Krankenhaus zu gehen, sondern an einen Maximalversorgerstandort? Oder wir sind ein sogenanntes CCC, ein Comprehensive Cancer Center. Das wird von der Krebshilfe zertifiziert. Sehr, sehr streng. Da geht es um Zahlen. Wie viele solche Tumoren seht ihr denn überhaupt? Was könnt ihr technisch? Wie gut könnt ihr bestrahlen? Und so weiter. Und da sind wir auf dem höchsten Level angekommen. Das wäre gut, wenn man in der Bevölkerung das Wissenschaft, ab wann es sinnvoll ist, sich an ein solches Zentrum zu wenden.
Und jetzt nochmal die Frage konkret, weil es ist ja oft mal so, wenn man, zumindest mein Eindruck auch mit den Leuten, die ich so treffe, die Krebs haben, das ist ja immer noch so eine Erkrankung, die in der Ecke steckt. Man will damit eigentlich nicht in die Öffentlichkeit, man möchte damit nicht ins Licht. Warum ist es so? Was denkst du darüber?
Es gibt bestimmt eine bestimmte Form von Scham, weil die Erkrankung ja häufig noch mit dem Label selbst verschuldet belegt ist. Also der hat halt geraucht oder der hat halt nicht gesund gelebt oder der hat sich zu wenig bewegt oder sowas in dieser Art. Aber ich erlebe schon, dass sich das im letzten Jahrzehnt dramatisch geändert hat. Und da trägst du ja auch dazu bei, dass du das einfach offen kommunizierst. Über Facebook sehe ich es immer. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und auch, dass man klar macht, dass die Diagnose Krebs heute eben nicht den Sarg bedeutet, sondern in aller Regel viele, viele Jahre oder sogar eine normale Lebenserwartung, relativ normales oder ganz normales Leben.
Ganz direkt, ganz persönlich. Menschen aus der Region bei Radio 1.
Dr. Ingo Bechmann, und wir wollen mal über den Tellerrand schauen jetzt in diesem Take. Was macht Deutschland in der Medizin gut und wo hängen wir hinterher im weltweiten Vergleich?
Also wir hängen, denke ich, hinterher, dass wir mit dem eingesetzten Geld weniger erreichen als in Ländern, die anders strukturiert sind. Wir haben, glaube ich, tatsächlich zu viele Krankenhäuser, die Leistungen nicht auf dem höchsten Niveau abliefern können oder nur relativ geringe Fallzahlen von bestimmten Vorkommen haben, wo schon ein Team eigentlich eingespielt agieren muss. Ich glaube, an dieser Stelle verlieren wir Geld. Wir operieren wahrscheinlich auch viel zu viel, gerade im orthopädischen Bereich. Also das Thema Bandscheibenvorfälle, da gibt es ja ganz andere Vorgehen. In Skandinavien zum Beispiel, wenn du 6 Monate auf einen MRT-Termin wartest, dann sind die Rückenschmerzen eben schon weg, weil du doch zur Physiotherapeutin gegangen bist und die kann das besser. Wir haben ein Riesenproblem immer noch mit Datenschutz. Also wir können bestimmte Daten nicht erheben, die wir dringend bräuchten, um Dinge besser zu verstehen. Da könnte sich Deutschland mal gründlich neu aufstellen, indem es nicht immer den Verdacht hegt, dass Daten missbraucht werden, sondern dass sie gut gebraucht werden, um ein tieferes Verständnis zum Beispiel zu Identifikation von Risikofaktoren zu entwickeln.
Thema Digitalisierung passt da ganz gut rein. Also für mich als Laie jetzt ganz klar gesagt, mit meiner Gesundheitskarte, wenn da alles draufstehen würde, was mich betrifft, ist doch eigentlich nur von Vorteil.
Also mich juckt es auch nicht. Ich finde es auch gut, dass ich irgendwie nicht die Briefe irgendwie in Aktenordnern mitschleppen muss, sondern dass da alles verwaltet ist. Aber es gibt dann doch Menschen, die sich davor fürchten, weil wir eben immer diesen Verdacht hegen, dass irgendjemand uns was Böses will. Das ist ja vielleicht gesund und in der Evolution auch gewollt, dass wir vorsichtig sind. Aber in dem Kontext verstehe ich es auch überhaupt nicht.
Wir stehen vor einer großen Gesundheitsreform in Deutschland. Die Gesundheitsministerin Baken hat da jetzt einiges präsentiert. Du hast dir das bestimmt auch ganz genau angeguckt. Was hältst du von all dem?
Also erstmal meinen Respekt, denn die Gesundheitsministerin hat sich wirklich erstmal gründlich ein eigenes Bild gemacht, nachdem sie ins Amt kam, hat mit vielen Leuten gesprochen, hat sich auch den einen oder anderen Lobbyistenverband vom Hals gehalten, weil sie sich eine eigene Meinung bilden wollte. Und sie hat es halt mit dem Problem zu tun, dass das Defizit für 2030 mit 40 Milliarden Euro beschrieben wird, also 40 Milliarden, die wir nicht haben. Und insofern muss es jetzt endlich Maßnahmen geben, die das System effizienter machen. Ich glaube, der Mix, der da getroffen wurde, ist ziemlich gut.
Und aus Sicht eines Mediziners, was würdest du anders machen, wenn du jetzt, wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde aus der Politik und würde dich eben fragen, Mensch, wie können wir denn das vernünftig auf gesunde Beine stellen?
Das Spiel der Mächte zu beherrschen, wie das die arme Bundesgesundheitsministerin jetzt gemacht hat, das ist mir zum Glück fremd. Also da spiele ich 4 Ligen weiter unten. Denn vieles, was vielleicht sinnvoll ist, ist nicht machbar, weil die Verbände dann nicht mehr mitspielen und dich öffentlich mit Schmutz beschmeißen und so weiter. Also das, was sie da jetzt auf den Tisch gelegt hat, das muss man erst mal zustande bekommen. Ich habe da den höchsten Respekt davor und möchte jetzt nicht hier aus dem schönen, idyllischen Garten sagen, wie man das hätte besser machen können. Ich ziehe meinen Hut davor.
Komme ich noch zu einer anderen Frage, die ja auch mit Gesundheitsreform zu tun hat, und zwar rückblickend betrachtet, ich weiß, du siehst es auch sehr, sehr kritisch, die Abwicklung von Regiomed in Coburg, Lichtenfels und eben auch im Hildburghausen und Sonneberg. Rückblickend betrachtet, aus deiner Sicht der falsche Schritt?
Naja, also wenn die Kommune das Defizit nicht mehr aushalten kann, dann wird es dann irgendwann mal logisch, dass man das an den Privaten verkauft. Aber natürlich ist es jetzt eine Klinik, die Geld verdienen muss, denn das gehört Aktionären. Dann sind bestimmte medizinische Leistungen lukrativer und andere nicht. Und natürlich zeigt es einmal mehr, dass Landräte und Bürgermeister vielleicht nicht den Aufsichtsrat eines solchen Klinikums bestimmen sollen. Norbert Kastner traue ich das zu, aber danach sind schon auch Entscheidungen getroffen worden, da, ich meine, dieses Versorgungszentrum in Lichtenfels zu bauen, dass man dann irgendwie dreimal am Tag die eine Strecke fährt, die man gar nicht hätte fahren müssen, wenn man das in die Mitte gesetzt hätte und so, die zeigen ja schon, dass da Kompromisse gemacht wurden, die sind wirtschaftlich nicht erklärbar. Und da hätte ich mir natürlich was ganz anderes gewünscht. Coburg war mal ein weithin sichtbares Lehrkrankenhaus, also ein akademisches Lehrkrankenhaus. Den Status hat man wohl abgeben müssen, als man dann die eigene Medical School gegründet hat. Da habe ich natürlich auch eine Meinung zu, ob das wirklich sinnvoll ist, in einem solchen Krankenhaus das klinische Studium komplett anzubieten. Ich glaube schon, dass man da an einem Universitätsklinikum besser aufgehoben ist.
Also dann eher die Anbindungen in Richtung Würzburg oder zum Beispiel Erlangen?
Na klar, akademisches Lehrkrankenhaus zu sein, macht natürlich eine Klinik auch attraktiv, um dort die Fachärztinnen-Ausbildung zu machen. Das hat man jetzt eben aufgegeben. Verrückt.
Noch eine Frage an dich, was auch natürlich die Medizinreform irgendwann mal betrifft. Wie wichtig und in diesem ganzen Spiel, wie wichtig sind die Hausärzte und Landärzte?
Na, entscheidende Spieler. Und wir sind sehr stolz darauf. Wir haben es geschafft, in den letzten 10 Jahren in unserem Einzugsgebiet, dass sich die Anzahl der Facharztprüfungen in der Allgemeinmedizin verdreifacht hat. Das heißt, wir gehen nicht mehr mit diesem Dünkel auf unsere Studierenden zu, dass wir sagen, Allgemeinmedizin ist doch gar nicht, du musst doch molekulare Medizin machen und dich habilitieren und so weiter. Sondern wir haben ganz viel getan. Wir haben ein Institut für Allgemeinmedizin gegründet. Wir haben eine Allgemeinmedizin-Klasse, in die nicht nur die über die Landarztquote aufgenommenen Studierenden gehen, sondern alle, die sich dafür interessieren, die werden ganz spezifisch geschult. Wir erweitern das jetzt übrigens auf um eine Landzahnarztklasse, denn da ist die Versorgungslage ja auch wirklich schwierig. Und in Sachsen ist es so, wir sind die einzige Medizinfakultät in Deutschland, in der auch Apotheker ausgebildet werden. In Sachsen gehen so 130 im Jahr in Rente und wir bilden 35 bis 40 aus. Auch da haben wir einiges erreicht. Wir haben jetzt 60 Studienplätze statt 48. Und auch da werden wir eine Klasse gründen, wo wir die Leute von Anfang an auf eine Arbeit auf dem Land vorbereiten. Was zum Beispiel keiner ausgesprochen hat und wir sprechen es aus, ist, dass man da auch ziemlich viel mehr verdienen kann.
Menschen, die etwas zu sagen haben. Sonntags im Radio 1 Talk.
Dr. Ingo Bechmann, heute unser Gast in der Menschensendung. Jetzt mal weg von den großen Geschichten hin zum echten Alltag. Also was erlebt man an einer medizinischen Fakultät, womit normale Leute, die jetzt zum Beispiel auch gerade zuhören, nie rechnen würden?
Also ich meine, mein Humor ist unzerstörbar. Aber was man so im Alltag erlebt, ist schon oft eher Mangelverwaltung. Aber wir sind in der Medizin vieles gewöhnt, also die Mangelverwaltung gehört zu unserem Geschäft, sodass wir oft eher etwas belustigt auf andere Teile der Universität schauen, wo Leute, sagen wir mal, nicht besonders häufig da sind, nicht besonders häufig in der Drittmitteleinwerbung sind, aber große Forderungen stellen. Wir haben ja bei uns Leute, die sind weltweit sichtbar, auch wissenschaftlich, und leiten so ganz nebenbei noch eine Klinik mit 100 Betten und sowas, ja. Das heißt, da sind wir von dem üblichen Gedöns, was so in Universitäten, die Wichtigtuerei, die es da so gibt, die Eitelkeiten, die sind eigentlich bei uns eher selten, denn wir sind Gläsern. Du kannst bei uns mit einem Knopfdruck in PubMed, heißt es, innerhalb von wenigen Sekunden sehen, wo jemand publiziert. Das ist in anderen Bereichen der Universität nicht so und deswegen verhalten sich manche auch, als seien sie kurz vor dem Nobelpreis, obwohl sie da wirklich nicht einmal auf ein Lichtjahr rangekommen sind.
Wie weit warst du vom Nobelpreis weg, wenn ich mal so fragen darf?
Für mich nicht in Sichtweite. Ich habe was entdeckt, was eine gewisse Karriere gemacht hat, aber weit entfernt ist davon, dass es einen Nobelpreis verdient. Ich habe mit einem Kollegen beschrieben, dass bei der Alzheimer'schen Erkrankung, bevor die Nervenzellen betroffen sind, die Immunzellen sterben. Und darauf richtet sich jetzt unsere Aufmerksamkeit, warum die eigentlich sterben. Aber selbst wenn ich das entdecken würde, wäre die Bedeutung sicher weit entfernt davon, dass ich einen Nobelpreis bekomme. Insofern muss ich nicht davon träumen und das macht das Arbeiten viel leichter.
Gibt es denn eine Frage von irgendeinem Studierenden, die dich mal komplett überrascht hat oder so richtig, wo du gesagt hast, okay, da hast du mal keine Antwort drauf?
Also eine Antwort besorge ich immer. Ich sage halt des Öfteren, dass ich das jetzt nicht weiß, da müsste ich eine Kollegin anrufen und liefere die Antwort nach. Aber ich hatte ein Erlebnis, wo sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis innerhalb von einer Sekunde umgedreht wird. Das kann ich erzählen, wenn du magst. Da hat mich vor 4 Jahren eine Studentin gefragt, ob wir die Klitoris präparieren. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt gerne die Klitoris präparieren, ich nicht. Und dann haben die mich gefragt, warum. Und dann habe ich gesagt, das ist mir einfach peinlich. Also ich bin irgendwie eher kleinstädtisch groß geworden. Ich bin sehr protestantisch. Ich kann das nicht vor euren Augen. Das ist mir einfach peinlich. Und dann drehte sich eben innerhalb von einer Sekunde das Lehrer-Schüler-Verhältnis und dann sagten die zu mir, klar kannst du das, wir machen das zusammen, du musst dich überhaupt nicht schämen. Und dann habe ich noch versucht, mich zu drücken, aber es war schnell klar, da wird nichts draus. Habe dann aber noch um Aufschub bis zum nächsten Tag gebeten, dass ich nochmal genau nachlesen kann. Und dann musste ich das erste Mal in meinem Leben selber tun und ich habe es überlebt. Habe ganz viel dabei gelernt und das ist jetzt Standard bei uns im Präpariersaal. Es wurde in unsere Präparieranleitung aufgenommen, das Kapitel, wie das geht. Ich habe zu der Zeit ein Lehrbuch geschrieben. Das heißt neurologisch-topische Diagnostik. Ich mache normal keine Lehrbücher, aber das habe ich als Student schon geliebt. Deswegen konnte ich nicht Nein sagen, als sie mich gefragt haben, ob ich das in eine neue Auflage bringe. Und mit meinem neuen, sozusagen mit meiner neuen Sicht auf die Dinge, die ich meinen Studierenden aus diesem Kurs zu verdanken habe, fiel mir auf, dass beim Thema Querschnittslähmung es ausschließlich um Erektionsstörungen geht. Es stand überhaupt nichts über Frauen. Dann habe ich die deutschsprachigen Lehrbücher durchgeguckt und habe festgestellt, es ist überall so. Dann habe ich den Norbert Weidner angerufen, der war auch mit mir am Kasi und leitet das Deutsche Paraplegiezentrum in Heidelberg. Ich sagte, sag mal, weißt du was da drüber? Sagte, nee, das machen bei uns die Günnis und so. Und naja, und jetzt schreibe ich mit einem Kollegen für die neue Auflage des Buches endlich mal was über die Folgen der Sexualstörungen von querschnittsgelähmten Frauen. Also das war so ein Moment, wo die Studierenden mich einen großen Schritt weitergebracht haben.
Interessanter Moment auf jeden Fall. Und wie viele Bücher hast du eigentlich insgesamt schon geschrieben?
Ganze Bücher habe ich nicht geschrieben. Ich habe Buchkapitel geschrieben. Ich weiß es nicht. Vielleicht 5 oder 7 oder so.
Wenn heute jemand auf dich zukommt, ein junger Mensch, und sagt, ich will Medizin studieren, was sagst du dem?
Das Beste, was du mit deinem Leben machen kannst. Also ich würde es immer wieder machen. Ich habe das Studium aus vollen Zügen genossen. Und ich nutze jedes Wochenende, um mich fortzubilden, weil mein Examen jetzt eben auch schon lange her ist und weil die Studierenden mich alles Mögliche fragen. Und ich merke einfach, dass ich mich da überhaupt nicht überwinden muss. Es macht mir Freude. Ich lese das Deutsche Ärzteblatt vor allem als einer der wenigen wahrscheinlich, weil ich eben als Vorkliniker auf solche Informationen angewiesen bin. Und ich stehe morgens auf und fange an zu lesen und habe da nach wie vor riesige Freude dran.
Was tust du denn trotzdem in dem Alltag? Wir haben schon gehört, du hast eine Pickepacke voller Arbeitswoche auf jeden Fall. Was tust du denn, um runterzukommen, dich zu erholen, mal wieder so ein bisschen zu erden?
Ich habe ein kleines schmutziges Geheimnis. Ich spiele E-Gitarre und mache das eigentlich auch jeden Abend, wenn ich so um 10 Uhr meinen Rechner abstelle und dann lege ich halt irgendeine Schallplatte auf und spiele mit der. Die Technik ist mittlerweile so, ich habe ein eigenes Haus im Süden von Leipzig, aber die nächsten Nachbarn sind halt irgendwie 20 Meter weg, also da kannst du jetzt nicht mit dem Amp spielen bis nachts um 1. Aber die Technik ist wirklich so, dass du es in der Lautstärke, wie wir gerade reden, zu einer Schallplatte machen kannst. Und dann trinke ich ein bisschen Riesling dabei und freue mich meines Lebens. Aber ich freue mich schon auch auf den nächsten Tag.
Und bevorzugt welche Musik? Das wollen wir natürlich auch noch wissen.
Ich bin ein Blues-Guy. Also ich kann nicht genug vom Blues kriegen. Aber wir haben eine Band in Leipzig mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen. Spielen seit 12 Jahren zusammen und wir spielen alles Mögliche.
Unter anderem auch, und das kann man ja mal sagen, auch bei der Else in Kösfeld gibt es immer wieder mal einen Auftritt. Wann ist der nächste?
Erst nächstes Jahr. Das sind alles vielbeschäftigte Leute. müssen auch viel durch die Gegend fahren, sodass wir es dieses Jahr leider nicht geschafft haben, zusammenzukommen. Für nächstes Jahr sind wir wieder in der Spur.
Jetzt habe ich noch wenige Fragen, aber eine ist auf jeden Fall natürlich, Ingo, das stelle ich meinen Leuten bei der Menschensendung ganz gern. Was bedeutet für dich Heimat?
Naja, dass man vieles nicht erklären muss, glaube ich. Also für mich, ich kann mich hier anders durch die Stadt bewegen, weil ich ja ganz viel weiß, weil ich glaube, die Leute zu kennen. Ich muss nicht überlegen, wie ich kommuniziere, sondern die kennen mich ja alle. Also es ist ein Gefühl von Aufgehobensein, denke ich.
Und dann zum Schluss jetzt noch eine Frage, die geht ein bisschen in die Zukunft. Wo stehen wir denn in Deutschland in 10 bis 15 Jahren mit unserem Medizinsystem?
Ich denke, wir werden natürlich eine Ambulantisierung erleben. Es wird das Krankenhaus zu Hause geben, also dass Patienten gar nicht mehr in die Klinik kommen müssen oder in der Notaufnahme erfahren, dass man ihr Problem zu Hause behandeln kann, wenn sie das wünschen. Da sind wirklich kluge Unternehmen am Start. Es wird uns viel Arbeit abgenommen werden durch KI. Nicht in Bereichen, die man jetzt so favorisiert. Also ich glaube, ein Röntgenbild wird nach wie vor eine Radiologin anschauen müssen. Aber die KI kann vielleicht was darauf erkennen, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Solche Dinge. Also ich glaube, wir werden das Krankenhaus in 10 Jahren sehr, sehr anders erleben und es wird vor allem viel weniger Betten haben.
Professor Dr. Ingo Bechmann an dieser Stelle, sage ich Dankeschön. Super Einblicke und da war auch viel Interessantes und auch Sachen dabei, die ich selber noch nie gehört habe.
Gerne, habe ich Spaß. Wir können ja in 5 Jahren, vielleicht ist dann das eine oder andere eingetreten, dann reden wir wieder.
Ganz direkt, ganz persönlich, Menschen aus der Region bei Radio 1.